Grüezi und herzlich willkommen zur Schweizer Stunde beim Kontrafunk. Ich bin Corinna Ziegerli. Schön, dass Sie da sind. In Bern ist die Kernenergie politisch zurück auf dem Tisch. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat entschieden, das Verbot neuer Atomkraftwerke soll fallen. Was das für die Schweizer Stromversorgung bedeutet und welche Rolle große Speicher wie der Redox-Flow-Speicher in Laufenburg spielen können, erklärt die Physikerin Dr. Irin Ärgerter. Sie hat die Blackout-Initiative von Anfang an mitgeprägt. Im Kanton St. Gallen hat ein geplanter Impfartikel für großen Widerstand gesorgt. Die Regierung wollte sich die Möglichkeit offen halten, Impfungen bei erheblicher Gefahr obligatorisch zu erklären. Nach breiter Kritik wurde die Bestimmung gestrichen. Was dahinter steht, ordnet Dr. Esther Granitzer ein, Komplementärmedizinerin und SVP-Kantonsrätin. Zwei politische Debatten, die direkt in den Alltag hineinreichen. Jetzt beginnt eine Stunde Schweiz. Die Schweiz diskutiert wieder über Kernenergie. Der Ständerat hat bereits im März beschlossen, das Neubauverbot für Atomkraftwerke aus dem Gesetz zu streichen. Nun hat auch der Nationalrat grünes Licht gegeben. Neue Kernkraftwerke wären damit nicht beschlossen, aber grundsätzlich wieder bewilligungsfähig. Das letzte Wort dürfte allerdings das Volk haben. Was bedeutet dieser Entscheid für die Versorgungssicherheit der Schweiz und welche Rolle spielen daneben neue Speichertechnologien wie der Redox-Flow-Speicher in Laufenburg? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Irin Ärgerter. Sie ist Physikerin und befasst sich seit vielen Jahren mit nuklearen und strahlungsbezogenen Fragen und setzt sich öffentlich für die Nutzung der Kernenergie in der Schweiz ein. Die Blackout-Initiative hat sie von Anfang an mitgeprägt. Frau Dr. Ärgerter, herzlich willkommen zurück in der Schweizer Stunde.
Freut mich sehr. Herzlichen Dank.
Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hatte der Ständerat gerade einen wichtigen Grundsatzentscheid gefällt. Das Neubauverbot für Atomkraftwerke soll aus dem Gesetz gestrichen werden. Seither ist einiges passiert. Können Sie uns zuerst einordnen, was genau wurde damals beschlossen und was eben noch nicht?
Also der Ständerat hatte am 11. März beschlossen, dieses Neubauverbot zu streichen. Und zwar relativ hoch. Und der Ständerat ist ja auch geprägt von Mitte-Ständeräten, ehemals Christliche Volkspartei. Und die haben zugestimmt, obwohl es ja ihre Bundesrätin war, die dieses Neubauverbot ins Gesetz geschrieben hat. Seither hat der Nationalrat dieses Geschäft behandelt und der Nationalrat hat zuerst gefunden, ja, eigentlich müssten wir mehr wissen darüber, wie das dann finanziert wird und der Abfall ist nicht gelöst und es ist gefährlich und kommt zu spät und alle Argumente, die man aus der alten Kiste ziehen kann, wurden gebracht und Angst geschürt vor Verstrahlung und so weiter. Und das erste Mal, als das behandelt wurde, nach 12 Stunden, Sie können sich vorstellen, 100 Redner haben gesprochen, 100 Nationalräte, die Hälfte des ganzen Nationalrats, haben sich dazu vernehmen lassen. Und die haben zuerst gesagt, nein, wir müssen noch mehr wissen über die Finanzierung und wir weisen das Geschäft an den Bundesrat zurück. Und dann ist natürlich eine Differenz entstanden, und zwar die Differenz zum Beschluss des Ständerats. Und der Ständerat hat das Geschäft gleich am nächsten Tag behandelt und gesagt, nein, wir bleiben bei unserem Entscheid, dieses Neubauverbot muss aufgehoben werden. Und dann musste sich natürlich der Nationalrat wieder über das Geschäft beugen und hat dann umgeschwenkt und hat gesagt, ja, also wenn wir einen Bericht kriegen über die Finanzierung, dann müssen wir ja das nicht zurückweisen. Und hat schlussendlich gesagt, Doch wir wollen, dass das Volk über das Thema Kernenergie wieder befinden kann. Weil die Grünen, die haben ja längst angekündigt, dass wenn das Neubauverbot gestrichen wird, dieses dem Referendum unterstellt werden muss. Und das ist genau das, was wir wollen. Weil wir haben ja heute immer noch 30% Kernkraftstrom in der Schweiz. 4 Kernkraftwerke laufen noch immer. Ganz im Gegensatz zu Deutschland. Und wir haben 60% Wasserkraft. Und ja, wir haben jetzt 10% Photovoltaik. Aber das genügt zwar in den Jahreszahlen, aber es genügt nicht im Winter. Und das ist das große Problem unserer Energie oder respektive Stromversorgung. Das Stromloch im Winter. Photovoltaik produziert im Sommer, jetzt bei diesem herrlichen Sommerwetter, 16 Stunden Sonne im Tag. Aber im Winter, da hat der Tag kaum 8 Stunden, es ist neblig, Schnee fällt, schneebedeckte Solarzellen produzieren keine Kilowattstunden. Und das hat schlussendlich überwiegt, dass der Nationalrat zugestimmt hat. Und vor allem 19. Juni am Freitag war ja das Ende der Session. Und die Schlussabstimmung hat mit 106-88 Stimmen diesem Streichung des Neubauverbots zugestimmt.
Der Nationalrat wollte also das Geschäft zunächst an den Bundesrat zurückweisen und argumentierte eben mit der Finanzierung der neuen Kernkraftwerke. War das aus Ihrer Sicht eine berechtigte Frage oder vielleicht eher ein Versuch, das Geschäft zu verzögern?
Das war ganz klar ein Versuch, das Geschäft zu verzögern. Weil wie können Sie jetzt über die Finanzierung sprechen, wenn wir nicht wissen, ob wir einen kleinen modularen Reaktor bauen oder ob wir einen großen 1000 Megawatt Reaktor bauen, welcher Typ es ist und so weiter. Man kann nicht über die Finanzierung sprechen, ohne dass man ein konkretes Projekt hat. Und das war eigentlich normalerweise, und das ist zum Ausdruck gekommen bei der Schlussabstimmung, klar, dass es eben um eine Verzögerung ging und nicht um wirklich Klarheit über die Finanzierung zu schaffen. Weil die kriegt man erst, wenn es ein Projekt gibt. Aber was ganz klar ist, niemand hat eigentlich im Rat davon gesprochen, dass 2032 und 2033 die beiden Kernkraftwerke Betznau 1 und 2 vom Netz gehen. Denn die werden dann mehr als 60 Jahre in Betrieb gewesen sein. Und die muss man ersetzen. Und wenn man etwas ersetzen muss, muss man doch planen können. Planen können, ja, wie wollen wir das dann ersetzen? Und da wird jedem klar, dass das eben mit erneuerbaren Energien nicht geht, sondern da braucht man wirklich Kernkraftwerke, Bandenergie.
Dass das Neubauverbot jetzt gefallen ist, das heißt noch lange nicht, dass jetzt gleich ein neues AKW gebaut wird. Was muss jetzt noch alles passieren, bis der Spruch reif wird?
Also zuerst gibt es natürlich die Volksabstimmung. Die müssen wir zuerst noch gewinnen. Aber wenn man die neuesten Umfragen anschaut, dann sieht man, dass die Bevölkerung eingesehen hat, dass es mit Erneuerbaren allein nicht geht, wegen des Stromlochs im Winter. Zum Glück haben wir natürlich Speicherkraftwerke. Aber zuerst kommt jetzt das Referendum. Die Grünen und Linken und GLP, die müssen jetzt 50.000 Unterschriften sammeln. Und da helfen wir gerne mit, weil wir brauchen ein Gescheit des Volkes. Weil es wurde immer wieder argumentiert, ja, das Volk hat beschlossen. Aber das Volk hat eine Energiestrategie beschlossen, ohne das Ziel 2050 netto null, das hat man überhaupt nicht daran gedacht, 2017. Und das Volk hat auch nicht damit gerechnet, dass eben die ganze Elektrifizierung, die kommt, Digitalisierung, KI, dass das enorm viel neuen Strom braucht. Und wie können wir diesen klimaneutral herstellen, außer mit Kernenergie?
Sie gehören ja zu den treibenden Kräften hinter der Initiative. Was bedeutet denn der Entscheid jetzt für Sie? Also konkret sehen Sie das als Durchbruch oder eher als Etappensieg oder eben, wie Sie sagen, als Anfang einer neuen Auseinandersetzung?
Also ich sehe das sowohl als Etappensieg wie auch als Anfang einer wirklich notwendigen Diskussion über die gesicherte Stromversorgung, weil Volkswirtschaften sind darauf angewiesen, dass wir jederzeit eine sichere Stromversorgung haben. Es gibt ja Studien vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz, die eine Strommangellage als größtes Risiko für die Schweiz bezeichnet haben, mit einer Schadenssumme von bis zu 80 Milliarden Franken im Tag. Und diese Diskussion, die muss jetzt wirklich geführt werden und die Grünen mit ihren Hoffnungen auch auf Speicher und auf Wind, das sind einfach Hoffnungen, die über die Jahreszahlen stimmen mögen, aber im Detail eben nicht. Schlimm wird es mit der Versorgung Dezember, Januar. Und wenn wir dann eine Woche Schnee auf den Solarzellen haben, dann wird null produziert und dann haben wir einen Blackout und das will niemand. Und ich glaube, dass die Bevölkerung hat das eben gemäß den Umfragen langsam eingesehen, dass es eben mit Flatterstrom nicht geht.
Wie ist es zu diesem Umschwung in der Befindlichkeit der Bevölkerung gekommen, dass diese Diskussion wieder mehrheitsfähig geworden ist?
Also es gibt viele Leute, die haben sich als Gutmenschen eine Solaranlage aufs Dach montiert. Und wenn die kontrollieren, wie die Produktion dieser Solaranlage ist, im Sommer, im Winter, dann merken die selbst, im Sommer können sie sich vollständig selbst versorgen. Im Winter geht das nicht. Wir haben jetzt so viele Dachsolaranlagen. Die Diskussion unter diesen Besitzern, die hat eigentlich dazu geführt, dass man sieht, im Winter geht es nicht. Und das ist genau das, was natürlich jetzt in der Bevölkerung diskutiert wird.
Das Kernthema in der Debatte ist, ja, wie Sie sagen, die langfristige Versorgungssicherheit. Neue Kernkraftwerke wären ein Projekt für Jahrzehnte. Gleichzeitig entstehen jetzt große Speicherprojekte, etwa der Redox-Flow-Speicher in Laufenburg. Warum ist der Standort Laufenburg für dieses Projekt wichtig?
Für dieses Projekt ist dieser Standort absolut zentral. Weil in Laufenburg ist eigentlich das europäische Stromnetz entstanden. Und dieser Standort ist absolut geeignet und die Redox-Flow-Batterie soll ja unterirdisch gebaut werden. Und das ist ebenfalls absolut zentral. Man könnte ja auch Kernkraftwerke unterirdisch bauen, das gibt es auch so Vorschläge. Und die ganze Stromversorgung, die kommt damit zusammen. Da kann man einspeisen, ausspeisen, große Mengen Strom. Das ist wichtig. Aber Batterien, die sind nur für kurze Zeit wirklich nötig. Die sind nicht dazu da, eine langfristige Stromversorgung sicherzustellen. Und die Redox-Flow-Batterie, das ist ein neues Produkt, das Elektrolyte verwendet. In der Schweiz gibt es noch keine. Das ist ja immer das große Problem von all den neuen Erfindungen, das Prinzip Hoffnung. Es kann sein, dass diese Batterie wirklich nötig und gut ist und es kann auch sein, dass sie es eben nicht ist.
Also sprechen wir mal ein bisschen über die Technologie an und für sich, dieses Redox-Flow-Speicher. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben jetzt schon angesprochen, Elektrolyte, also für die meisten wird das ein neuer Begriff sein. Was ist das, so ein Redox-Flow-Speicher?
Also im Gegensatz zu den Lithium-Ionen-Batterien, die heute eigentlich Standard sind, dort ist die Energie in festen Elektroden gespeichert und dann plus minus und da kommt dann der Strom her. Und die Redox-Flow-Batterien, die verwenden eben flüssige Elektrolyte und die können in großen Tanks gelagert werden und die Zellenstapel können so angeordnet werden, damit die gespeicherte chemische Energie, die in Strom umgewandelt ist, ein ganz anderes Produkt als eben unsere herkömmlichen Batterien.
Das Projekt ist ja gigantisch. Ist das Konkurrenz zur Kernenergie oder eben eine völlig andere Ebene des Stromsystems?
Das ist eine völlig andere Ebene des Stromsystems. Wenn wir noch mehr Photovoltaik haben, braucht es mehr Batterien. Also eigentlich müsste ja jeder Mann, der eine Solaranlage auf dem Dach hat, auch eine Batterie haben, denn die Sonne geht ja jeden Abend unter. Aber das wurde immer gesagt, ja, Batterien sind zu teuer. Aber deshalb ist ja eben diese zentrale Batterie, es ist ja nicht das einzige Projekt, also für Redox-Flow-Batterien ist es das einzige Projekt, aber Batteriespeicher, die braucht es für die Photovoltaik. Für Tag-Nacht-Ausgleich und zum Teil eben September, wenn die Sonne teilweise noch gut scheint, aber abends die Nächte eben schon länger sind, dann können Batterien diesen Ausgleich machen.
Also das Kernkraftwerk produziert kontinuierlich Strom. Ein Speicher, wie jetzt dieser Redox-Flow-Speicher, produziert eben keinen Strom, sondern er verschiebt ihn zeitlich. Wird das in der öffentlichen Debatte durcheinandergebracht?
Also ob es durcheinander gebracht wird, glaube ich eigentlich nicht. Aber es ist, wie Sie sagen, man speichert, um später etwas zu haben. Aber später heißt eben nicht Monate später. Das ist das Problem. Juli, August haben wir wunderschöne Photovoltaik. Aber im Dezember, Januar eben nicht. Und diese Speicherung, das geht mit solchen Batterien nicht.
Was kann denn so ein Großspeicher für die Netzstabilität leisten? Und was kann er nicht leisten?
Also er kann sicher die Stromversorgung sogenannt glätten, eben dieses flatterhaftige Ausgleichen. Aber was er eben nicht kann, ist wirklich die gesicherte Stromversorgung über Tage, das kann er nicht. Und wenn im Winter auf den Solarzellen Schnee liegt, dann geht gar nichts. Und wenn es kalt ist, dann bleibt der Schnee liegen. Und dann geht tagelang nichts. Und das kann auch die große Redox-Batterie nicht überbrücken.
Das heißt, sie kann auch den Winterstrom nicht ersetzen.
Sie kann den Winterstrom nicht ersetzen. Sie kann einfach Tage mit Nebel und so, das kann sie. Aber sie kann nicht eine längere Periode. Und damit muss man immer rechnen.
Wozu braucht man denn diesen riesigen Speicher?
Ja, um Leuten, die keinen Speicher haben, eben Strom liefern zu können. Anstatt dass jeder seinen eigenen Speicher hat, dann baut man jetzt zentrale Speicher, um die Solarenergie zu glätten und zu nutzen.
Wenn es Laufenburg 2,1 Gigawattstunden speichern soll, dann klingt das ja gewaltig. Aber wie viel ist das im Verhältnis zum Schweizer Stromverbrauch wirklich?
Ja, also die Schweiz verbraucht etwa 60 Terawattstunden im Jahr. Und man spricht bei den Wasserkraftwerkausbauten von 2 neuen Terawattstunden, die man aus diesen 15 Projekten eventuell gewinnen kann. Da sehen Sie schon den Unterschied zwischen Giga und Terra. Ein Faktor 1000.
Das heißt, es müssten mehrere solche großen Speicher gebaut werden.
Ja. Und Sie können sich vorstellen, was das kostet. Und eigentlich müsste man ja das zu den Kosten der Photovoltaik zählen. Das ist nämlich das andere Problem. Man spricht immer nur von den Produktionskosten und spricht nie davon, dass man eben auch die Transformatoren ausbauen muss, weil je mehr Solarstrom im Sommer eingespeist wird in der unteren Stromebene, muss man transformieren, damit man den Strom überhaupt einspeisen kann. Und es gibt jetzt in der Schweiz viele Elektrizitätswerke, die im Sommer die Solarproduktion abregeln, weil sie sagen, sonst ist unser Netz überlastet und eine Überlastung des Netzes ist genauso schlimm wie eine Unterlastung des Netzes im Winter.
Braucht ein künftiges Stromsystem am Ende denn beides, also verlässliche Produktion und große Speicher?
Ja, also so vor allem, wenn wir Photovoltaik haben, wird es immer Speicher brauchen. Und es braucht eben einen Mix. Also vor dieser Energiewende nach Fukushima hatten wir 40% Kernenergie und 60% Wasserkraft. Ohne CO2, die Stromversorgung war wunderbar, hat funktioniert und wir waren die Nummer 1 in Europa, neben Norwegen, die nur Wasserkraft haben. Und jetzt dann hat man gesagt, ja, aber die 40% Kernenergie, die wollen wir nicht. Und dann gab es natürlich Professoren, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir schauen, wie wir das ersetzen können. Und was sie wirklich können, ist, sie können das durch Gas ersetzen. Und das war ja auch das Projekt in der Energiestrategie 2017. Eigentlich waren dort Gaskraftwerke vorgesehen. Aber schon damals kam ja eben diese Klimadiskussion ein wenig auf und dann hat man die Gaskraftwerke wirklich vom Netz verschwinden lassen. Also in den Studien des BAFU, des Bundesamt für Umweltschutz, waren die Gaskraftwerke drin und diese Studie, die verschwand vom Netz. Und diese Diskussion, die muss eben auch geführt werden. Das wurde im Nationalrat auch zum Teil gemacht, weil Gas haben wir nicht. Da sind wir vollkommen vom Ausland abhängig. Uran haben wir auch nicht. Aber Uran kann man mindestens bei uns in Form von Brennelemente vorrätig haben. Gas können sie nicht vorrätig haben. Das fließt und fließt nicht. Wir haben keine Gasspeicher in der Schweiz. Ich meine, was macht jetzt Deutschland? Die bauen jetzt Gaskraftwerke. Ist das mit dem Klima verantwortbar? Das ist die Diskussion. Natürlich kann man Kernkraftwerke ersetzen, aber das will ich aus Klimagründen nicht. Also ich kann Ihnen ja sagen, ich bin eigentlich in die ganze Kernenergiediskussion in den 80er Jahren gekommen, weil dort wurde in Kaiseraugst, das war ein umstrittener Standort für ein neues Kernkraftwerk, ein Kohlekraftwerk geplant. Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber um Himmels Willen, Kohle, das ist ja die schlimmste Form und gesundheitsschädlich von Stromproduktion. Und dann habe ich mich angefangen, eben einzubringen in die politische Diskussion.
Sie meinten vorher, natürlich kann man Gaskraftwerke ersetzen, aber das ist nicht das, was man tun sollte. Also nicht Kernkraftwerke, einfach, dass wir das noch richtig gestellt haben.
Natürlich, Kernkraftwerke kann man ersetzen durch Gas, Kohle, Öl.
Ja.
Das geht.
Und wenn Sie jetzt auf die nächsten 20 oder 30 Jahre blicken, was wäre aus Ihrer Sicht die wichtigste energiepolitische Weichenstellung, damit die Schweiz eben auch künftig zuverlässig, bezahlbar und möglichst unabhängig mit Strom versorgt ist?
Dass wir unsere heutigen Kernkraftwerke durch neue, sichere Kernkraftwerke mit passiven Sicherheitsmaßnahmen ersetzen. Das ist nämlich auch etwas Neues. Früher musste man ja eben von Hand eingreifen bei einem Störfall. Aber man hat gelernt durch Harrisburg, dass man das auch einbauen kann zum Voraus, zum Beispiel, damit Wasserstoff nicht entsteht und explodieren kann wie in Fukushima, kann man Wasserstoffrekombinatoren einbauen und dann chemisch binden und dann kann er nicht mehr explodieren. Und das hatten wir zum Beispiel bei unserem abgestellten Kernkraftwerk Mühleberg, das hatten wir dort installiert. Also wenn das in Fukushima gestanden wäre, dann wäre nichts passiert, denn die hatten Wasserstoffrekombinatoren, die hatten gebunkerte Notstromdiesel und Fukushima hatte die Dieselvorräte im Meer unten und die wurden dann überflutet und weggeschwemmt. Und der Strom hat man eben gebraucht, um die Kühlung weiterzuführen. Und jetzt macht man das mit passiv, mit Konvektion und Schwerkraft, dass man nicht mehr Strom pumpen muss, um diese Kühlung zu erreichen. Das sind diese passiven Sicherheiten. Und solche sichere Kernkraftwerke, die wünsche ich mir für die Zukunft mit der Wasserkraft. Wir brauchen die. Und ein bisschen Sonne darf auch sein, aber zu viel Sonne ist zu viel.
In welchem Zeitrahmen schätzen Sie, dass eine solche Energieinfrastruktur in der Schweiz aufgebaut werden könnte mit neuen Kernkraftwerken?
Also 2008 haben ja die großen Kernkraftwerkbetreiber je ein neues Kernkraftwerk vorgeschlagen. Das war Beznau 3, wo schon zwei stehen, eben die man ersetzen wollte. Das war das Ersatzkernkraftwerk Mühleberg, das eben auch ersetzt werden müsste. Und dann gab es noch ein neues Projekt, das hieß Niederamt in Gösgen, weil wichtig ist ja, dass man das Stromnetz dort hat, wo ein neues Kernkraftwerk gebaut wird. Dann muss man nicht ausbauen. Das ist ja eines der Probleme der Photovoltaik, weil das Netz ist nicht dafür ausgelegt. Und eines dieser drei Kernkraftwerke, neuen Ersatz, das könnte man eigentlich schon relativ bald anfangen zu planen, ist dann eben die Frage, werden jetzt die Hoffnungen an die neuen kleinen modularen SMRs erfüllt, also kleine modulare Kernkraftwerke, die in 5 Jahren gebaut werden? Oder nicht, das wissen wir eben. Wir wissen noch nicht, wie lange es geht. Aber einfach ein Beispiel, das Kernkraftwerk Beznau 1, das im 64, als der Bundesrat gesagt hat, wir gehen jetzt in der Schweiz direkt von der Wasserkraft zu Kernkraftwerk über und machen weder Ölkraftwerke noch irgendein Kohlekraftwerke noch irgendwas anderes. Und dann haben sich die damalige NOK, jetzt AXPO, also Nordostschweizerische Kraftwerksgesellschaft, gesagt, so, und jetzt kaufen wir in Amerika einen Reaktor bei Westinghouse, die Firma gibt es immer noch. Und in 5 Jahren wurde damals das Kernkraftwerk Beznau 1 gebaut. Und ich glaube, dass unsere Ingenieure, wenn sie wieder Kernkraftwerke bauen, lernen, das auch wieder können werden.
Die Physikerin Dr. Irene Ägerter über die Schweizer Stromversorgung der Zukunft in der Schweizer Stunde beim Kontrafunk. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Frau Dr. Ägerter.
Bitte, gern geschehen.
Willkommen zur Schweizer Stunde, wo wir über das sprechen, was die Schweiz bewegt. Ich bin Corinna Ziegerli. Schön, dass Sie da sind. Im Kanton St. Gallen war in der Totalrevision des Gesundheitsgesetzes vorgesehen, dass der Kanton bei einer erheblichen Gefahr Impfungen per Verordnung obligatorisch erklären könnte. Man hat also ein Impfobligatorium in das Gesetz implementiert. Zusätzlich waren bei Verstößen Bußen von bis zu 20.000 Franken im Gespräch. Das löste früh große politische Kritik aus, weil viele darin einen starken Eingriff in die persönliche Freiheit sahen. In der Vernehmlassung gingen rund 2.500 Rückmeldungen ein, begleitet von breitem Widerstand aus Politik und Öffentlichkeit. Ende Mai 2026 zog die Regierung die Impfpflichtklausel wieder aus dem Entwurf zurück und leitete die bereinigte Vorlage an den Kantonsrat weiter. Über die umstrittene Bestimmung selbst hat der Kantonsrat bis jetzt noch nicht entschieden. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Esther Granitzer. Sie ist Komplementärmedizinerin und SVP-Kantonsrätin mit Schwerpunkt Gesundheitsrecht und Gesundheitspolitik. Ich grüße Sie zur Schweizer Stunde, Frau Dr. Granitzer.
Guten Tag, Frau Ziegerli. Es freut mich sehr, dass ich hier mit Ihnen sprechen darf.
In der Einleitung habe ich jetzt ja bereits kurz erklärt, worum es im Kanton grundsätzlich geht. Nun verfügt die Schweiz über eines der umfassendsten direktdemokratischen Systeme der Welt. Die Bürger können vor allem durch Referenden und Volksinitiativen die politische Landschaft mitgestalten. Hinzu kommt, dass viele Gesetzesvorlagen eine Vernehmlassung durchlaufen. Das mag in den Ohren unserer Nachbarn in Österreich und Deutschland etwas ungewohnt klingen. Erklären Sie unseren Hörern zu Beginn, was eine Vernehmlassung ist und wer sich daran beteiligen kann.
Ja, das mache ich sehr gerne. Vernehmlassungen, wie Sie vorhin schon gesagt haben, werden häufig bei den Gesetzen angewendet. Die Bevölkerung darf da mitsprechen. Es werden vor allem Institutionen, jetzt in dem Fall vielleicht von Gesundheitsgesetz, werden Spitäler mitmachen oder auch Verbände wie Pflegeverbände, Physiotherapieverbände, Ärzteverbände, die halt eben betroffen sind. Aber dann dürfen auch Privatpersonen, Bürger, die schlussendlich betroffen sind von diesen Gesetzen, dürfen an diesen Vernehmlassungen teilnehmen, dürfen ihre Stellungnahme schreiben. Im besten Fall gehen sie auf einzelne Artikel ein, die dann schon in diesen Entwürfen vorliegen und zählen halt dann auf, was ihnen passt quasi und was nicht passt. Und das kann man dann in das Departement für Gesundheit senden und dann wird es dann da im besten Fall natürlich auch ernst genommen.
Ich gehe davon aus, die politischen Parteien beteiligen sich alle an diesen Vernehmlassungen, egal um welches Thema es geht, oder?
Genau, die politischen Parteien natürlich, die beteiligen sich auch an diesen Vernehmlassungen. Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt auch, weil da noch verschiedene Aspekte dann reinkommen, politisch gesehen, aber natürlich auch je nachdem, welche Partei das es dann ist, da haben Sie absolut recht.
Wie muss man sich so eine Vernehmlassung vorstellen? Schreibt man da frei in Form eines Fließtextes oder ist das eher ein Formular, das man ausfüllt oder wie sieht sowas aus?
Also es kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Vernehmlassungen, so vielleicht auch auf städtischer oder Gemeindeebene, die sind dann wirklich so Texte oder Dokumente, wo man ankreuzen kann. Aber jetzt in diesem Fall von diesem, ich beziehe es jetzt auf das Gesundheitsgesetz, was Sie das schon angesprochen haben, da war es frei. Man konnte dann selber einen Text gestalten. Es macht sicher Sinn, wenn man dann da auf die einzelnen Artikel eingeht. Es waren da über 140 Artikel, die an diesem Entwurf drin standen. Und da ist es schon sinnvoll, wenn man auf die einzelnen Artikel eingeht, die rausstreicht, welche man nicht möchte oder eben etwas dazu schreibt, was man möchte. Es gibt unterschiedliche Arten, aber hier war es so, dass man es frei schreibt. Und ich habe mal gefragt im Vorfeld einer Juristin des Gesundheitsdepartements, was sie dann alles so in der Regel bekommen würden. Und die hat mir dann gesagt, sie bekommen vom Fresszettel quasi, vom kleinen Post-it-Zettel bis zur Abhandlung, juristischen Abhandlung, bekommen sie manchmal alles. Und sie würden versuchen, alles irgendwie mitzunehmen und zu gestalten. Also einfließen zu lassen, so muss ich sagen.
Und was passiert dann mit diesen Vernehmlassungsantworten, die da eingehen?
Also die Vernehmlassungsantworten, die eingehen, die werden logischerweise im besten Fall natürlich gelesen von diesen Departementen, von dem geht man ja auch aus, darum schreibt man es auch, und werden auch im besten Fall logischerweise berücksichtigt, dass dann in einem zweiten Entwurf eines Gesetzes dann diese Meinungen der Parteien, der Bevölkerungsgruppen, der Berufsgruppen und den Verbänden, die da beteiligt sind, dass die auch einfließen können und eben diese Direktdemokratie in der Schweiz auch so wirken kann.
Und wird die Bevölkerung jeweils darüber informiert, wenn so eine Vernehmlassung zur Verfügung steht?
Das ist so ein bisschen ein heikler Punkt. In der Regel ist es eine Hohlschuld des Bürgers, dass er sich selber informiert. Und das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, weil viele Bürger sind dann doch nicht ganz so politisch informiert oder interessieren sich auch nicht immer für jedes Gesetz, weil da geht es ja dann vielleicht vom Abwasserrohr eben bis zum Gesundheitsgesetz und nicht alles interessiert jeden. Und das war auch bei unserem Gesundheitsgesetz ein bisschen das Problem, dass die Information nicht so klar war, die Leute wussten wenig und als ich es dann eben mitbekommen habe im letzten September, Oktober 25, dass die Leute da nicht informiert sind, da habe ich dann eben angefangen, quasi die Werbetrommel zu rühren, man muss da was machen.
Ja, wir gehen noch darauf ein. In dieser Impfpflichtdebatte traten Sie als klare Gegnerin auf und waren eine der sichtbarsten kritischen Stimmen aus dem medizinisch-politischen Umfeld. Welche Argumente waren Ihnen dabei besonders wichtig jetzt im Zusammenhang eben mit diesem Gesundheitsgesetz?
Also ganz wichtig war natürlich dieser Artikel 18, der da drin war mit dieser Impfpflicht. Das war auch sehr schwammig formuliert, dass man halt da hätte gegen alles Mögliche jeden, jederzeit oder sehr regelmäßig impfen hätte können. Es war nicht genau definiert und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Auch die Buße, die dann dabei war, mit 20.000 Franken, wenn man sich da nicht impfen lassen würde, das ging natürlich für mich dann auch nicht. Und ich habe einfach darauf plädiert oder eben geschrieben, dass es freiwillig sein muss, dass es jeder selber entscheiden darf. Aber das war eigentlich so der Kernpunkt dieses Gesetzes, was mich gestört hat.
Ja, Sie haben das gerade kurz angeschnitten. An dieser Vernehmlassung haben Sie sich nicht nur aktiv beteiligt, indem Sie natürlich eine eigene Stellungnahme eingereicht haben. Sie haben auch Vorlagen erstellt. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie muss man sich das vorstellen? Und war das erfolgreich?
Ja, ich habe eben meine eigene Stellungnahme verfasst. Das habe ich dann da Ende letzten Jahres, also Dezember, in dem Bereich habe ich es geschrieben. November, Dezember habe ich das geschrieben. Habe dann in meinen Praxis-News, ich habe ja diese Praxis, diese Komplementärmedizin-Praxis und da gibt es Praxis-News, das ist so ein Blättchen, das ich so ein-, zweimal im Jahr an meine Patienten verschicke. Da habe ich einen Hinweis darauf gemacht, dass interessierte Leute, die sich da auch beteiligen wollen an dieser Vernehmlassung, dass die bei mir eine Musterstellungnahme verlangen können oder anfordern können. Und habe dann das Ganze auch noch auf die Social Medias gestellt. Und dann wurde das Ganze irgendwie einfach groß verteilt. Und dann ging es wirklich rund. Ich habe dann zwischen Weihnachten und Neujahr in den Ferien über 1000 Mails bekommen von Personen, die eben diese Mustervorlagen wollten. Ich habe dann das auch an jedes Einzelne geschickt. Es war dann ziemlich aufwendig. Es waren etwas andere Ferien wie gedacht. Das war schon in Ordnung. Es geht ja um die Gesundheit. Das ist ideal so, wirklich. Und als ich dann 1000 verschickt habe, also ich hatte einfach keine Kapazität. Ich saß 10 Stunden am Tag am PC und habe Mails geschrieben. Ja, eben die Ferien waren dann etwas schwieriger so. Und dann habe ich dann dieses Musterbeispiel von mir, das ich entsprechend markiert hatte, was die Leute mindestens rausschreiben, also streichen sollen. Meinen Namen sollen sie streichen, meine Adresse, sie sollen ihre eigenen Namen einsetzen und so weiter. Was sie mindestens ändern hätten sollen, habe ich dann angemarkert, gelb, und habe dann gesagt, da können sie auch noch anderes dazu schreiben von ihnen selber. Sie können es auch so einschicken. Es ist wichtig, dass es einfach sehr viele Einsendungen gibt. Und dann haben wirklich 4.700 Leute haben das noch von meiner Webseite runtergenommen. Und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich von diesen 1.000 und 4.700, von diesen fast 6.000 Leuten, wahrscheinlich sehr viele das eingeschickt haben. Und es hat ja dann auch Wirkung gezeigt.
Ja, es sind ja fast 2.500 oder sogar mehr als 2.500 Vernehmlassungsantworten eingegangen. Wie war denn das bei Ihnen, als Sie so viele Rückmeldungen bekommen haben? Waren da auch negative dabei, als von Leuten, die das vielleicht nicht so lustig fanden, was Sie da tun?
Ja, es gab ganz wenige Vereinzelte, die dann ein Mail geschrieben haben und geschrieben haben, das ist ja völlig daneben und irgendwie so wüste Worte, Impfgegner und so weiter. Aber die meisten wahrscheinlich, die wirklich dagegen waren, die haben diesen Aufwand gar nicht betrieben, mir ein Mail zu schreiben. Auf Social Media hingegen gab es schon auch Gegenkritik. Aber gut, ich musste dann sagen, das war mir eigentlich egal, mir war es wichtig, dass wir zusammen etwas erreichen können und die vielen Leute, die eben das wollten, die etwas zusammen machen wollten, die dieses Gesetz so nicht annehmen wollten, das war mir wichtig und darum hat es mich dann auch nicht so gestört, dass es auch Gegenreden gab, weil in der Politik ist man sich auch etwas gewöhnt, dass man einen breiten Rücken haben muss.
Diese Vernehmlassungsantworten, die reicht man zuhanden des Regierungsrates, also des Departementsvorstehers, des entsprechenden Departements, in diesem Fall des Gesundheitsdepartements ein. Da ist das für das Gesundheitsdepartement in St. Gallen Dr. Bruno Dammann. Wie hat denn der reagiert auf diese Flut von den Stellungnahmen?
Ja, für mich war es noch speziell, weil es gab ja da auch noch vom Schweizer Fernsehen dann ein Interview mit ihm am Anfang schon, als die Stellungnahmen eingegangen sind. Und dieser Journalist kam auch zu mir in die Praxis und er hat mir dann erzählt, dass er eben Bruno Dammann gefragt hätte, wie viel sind bis jetzt schon eingegangen. Da war die Frist noch nicht abgelaufen, der 16. Januar war die Frist. Und er hat damals gesagt, er wisse es nicht, es waren schachtelnweise. Und er kenne meinen Namen mittlerweile sehr gut, weil er irgendwie gesehen hat, dass das auch etwas von mir kam. Und das war dann noch etwas lustig für mich. Und nachher hat es eben geheißen, 2.500 bis 3.000 wären es gewesen. Und interessanterweise habe ich dann auch letzte Woche noch mal ein direktes Gespräch gehabt mit Bruno Dammann, mit unserem Regierungsrat für das Gesundheitsdepartement. Und ich habe ihn dann noch mal kurz gefragt, hör mal, waren es wirklich nur 2.500 bis 3.000? Und er hat dann so gesagt, ja, bei 3.000 haben wir fast aufgehört zu zählen, weil es waren unzählige. Also von dem her waren es sicher viel mehr.
Wie hat er denn darauf reagiert?
Also er war total überrascht, weil er hat auch gesagt, er hätte noch nie in seiner ganzen Laufbahn und wahrscheinlich im ganzen Kanton St. Gallen sind noch nie so viele Stellungnahmen eingegangen bei einer Vernehmlassung. Das wäre total neu und ein Novum. Und ja, sie hätten überhaupt nicht damit gerechnet. Sie wären völlig überrumpelt gewesen.
Und wie sind Sie damit umgegangen?
Sie mussten das natürlich schlussendlich sichten und anschauen und eben vielleicht haben sie dann nicht alles genau angeschaut, weil er hat auch gesagt, es wären ja viele ähnliche, gleichlautende Stellungnahmen dabei gewesen. Das habe ich mir schon gedacht, das waren dann meine oder unsere Mustervorlagen in dem Sinn oder meine Mustervorlagen. Aber sie mussten dann doch schauen, ob irgendwo etwas dabei ist, was sie zusätzlich verwerten müssen. Und da war einfach sehr viel Arbeit. Die brauchten ja jetzt schlussendlich vom Januar bis zum Ende Mai, dass sie das alles ja sichten und schlichten konnten und eben einen neuen Entwurf verfassen konnten.
Genau, und in diesem neuen Entwurf ist dieser Artikel 18 vom Tisch.
Genau.
Sie waren also sehr erfolgreich, das kann man sagen.
Ja, wir waren alle zusammen sehr erfolgreich. Ich meine, ich freue mich natürlich, dass ich da mithelfen durfte und auch das anstoßen konnte. Aber schlussendlich, ich glaube, meine Stellungnahme alleine hätte vermutlich nicht so viel gebracht, sondern diese vielen Menschen, die da mitgeholfen haben, das ist unser gemeinsamer Erfolg, das sehe ich so. Und schlussendlich natürlich haben auch die Parteien auch geschrieben und die Verbände, aber die waren nicht alle so explizit auf diesem Artikel 18 natürlich. Die hatten auch noch andere Ideen oder Wünsche, die da rein müssen.
Mhm.
Genau. Aber wir haben es zusammen alle geschafft und das ist wirklich super toll.
Ja, das ist toll. Es hat ja auch noch andere Bürgerbewegungen gegeben, wie zum Beispiel Demonstrationen. Fand Herr Dammann auch nicht so witzig, nehme ich mal an. Gibt es denn in diesem Gesetz noch andere Artikel, also in dem Gesetzesentwurf, denen Sie nicht zustimmen?
Ja, also schlussendlich hatte ich 24 Artikel angemeckert. Da war eben diese 2 mit Impfpflicht und Buße waren da dabei. Dann gab es aber auch Artikel drin oder sind teilweise immer noch drin, die wurden nicht gänzlich rausgenommen. Zum Beispiel, dass man ab 70 Jahren nicht mehr einfach arbeiten darf in einem medizinischen Beruf oder auch in der Medizin. Also das ist ja dann auch sehr schwammig formuliert. Das sind nicht nur Ärzte, Chirurgen, Orthopäden und so weiter, sondern das kann auch ein einfacher Bettendienst sein in einer Klinik oder vielleicht eine Nachtwache in einem Altersheim könnte da auch dazugehören. Und ab 70 dürfte man das dann nicht mehr machen. Das finde ich persönlich sehr kontraproduktiv, weil die heutigen 70-Jährigen, die noch etwas arbeiten wollen, haben sehr viel Erfahrungsreichtum, die sie mitbringen können. Wir sprechen immer von Fachkräftemangel und dann dürfen die Leute nicht mehr arbeiten. Das finde ich persönlich nicht gut. Das habe ich angemeckert. Das wurde nicht gänzlich gestrichen. Es ist jetzt etwas drin von, ja, man könnte vielleicht versuchen, dann mit einem Test, sind wir aber noch in den Kommissionsgesprächen dran, da noch ein Feintuning zu machen.
Ist es denn möglich, da noch zu intervenieren, bevor dann das Parlament über das Gesetz abstimmt?
Ja, das ist auf jeden Fall so, weil dieser zweite Entwurf, der jetzt ja gekommen ist Ende Mai, der wird jetzt in den Kommissionen besprochen. Für die Gesundheit gibt es so Ad-hoc-Kommissionen, sagt man denen im Kantonsrat. Da gibt es keine ständige Kommission, sondern da setzt man jedes Mal, wenn ein Gesetz kommt oder etwas Medizinisches kommt, setzt man eine Kommission, eine Arbeitsgruppe wieder neu zusammen. Das wird dann aus den verschiedenen Parteien, werden die Leute rekrutiert quasi. Jede Partei hat nach ihrer Größe entsprechend eine Anzahl Kantonsrätinnen oder Kantonsräte, die sie da schicken kann. Und wir dürfen jetzt von der Schweizerischen Volkspartei dürfen wir jetzt zu fünft in diese Kommission. Ich habe mich da beworben, man muss sich da bewerben innerhalb von der Partei. Und ich wurde auch vorgeschlagen von der Partei und wurde jetzt auch letzte Woche in der Kantonsrats-Sommersession, die wir hatten, wurde ich auch gewählt in diese Kommission und darf mit meinen vier Kollegen jetzt in diese Beratungskommission rein. Das ist jetzt im Juli und im August, dann sind das 3 Tage, die wir zusätzlich noch beraten über dieses Gesetz. Und da werden wir natürlich quasi das Feintuning noch machen. Wir werden schauen, was wir zusätzlich noch reinnehmen oder eben rausbringen wollen und werden mit dem Departement Gesundheit und mit den anderen Parteien versuchen, einen Konsens zu finden, dass es am Schluss dann für alle möglichst gut funktioniert.
Aber Sie würden sich schon wünschen, dass es dann noch einen dritten Entwurf gibt?
Ja, also einen dritten Entwurf in dem Sinn gibt es vermutlich nicht. Es wird dann ausgehandelt, was wir gerne haben und was nicht. Und natürlich ist das dann schriftlich niedergelegt. Und dieses Formular oder dieses Dokument kommt dann am Schluss in den Kantonsrat, um eine letzte Debatte im Kantonsrat zu haben. Da wissen wir aber noch nicht, wann das sein wird. Es könnte sein, dass es im Herbst ist, vielleicht auch erst im Winter, je nachdem.
Jetzt hat der Kanton St. Gallen nicht als einziger Kanton eine solche Impfpflicht in das Gesetz eingebracht. Was denken Sie, warum ist dieser Artikel 18 in die aktuellen Fassungen der Gesundheitsgesetze eingeflossen?
Ja, die Kantone haben natürlich argumentiert, so auch Bruno Damann, unser Regierungsrat für das Gesundheitsdepartement, dass sie eigentlich nur das nationale neue Epidemiengesetz, das kommen soll, versuchen da umzusetzen und dass sie ja nur das machen, was ihnen national vorgeschrieben wird. Und darum haben sicher auch andere Kantone jetzt versucht, diese Gesundheitsgesetze anzupassen. Aber man muss natürlich schon auch unterscheiden, was in diesem EPG drin ist, in diesem Epidemiengesetz. Da gab es auch eine Vernehmlassung, die ist schon gelaufen. Da konnte man sich auch einbringen, auch als Privatperson. Ich habe da auch eine Stellungnahme geschrieben. Da haben auch viele Verbände mitgemacht, viele Parteien natürlich. Aber der Gesetzestext ist da etwas anders. Und darum finde ich persönlich, dass diese Ausrede, ich finde das eine Ausrede, dass man das nur auf nationales Gesetz abstellt, finde ich nicht richtig, dass man das dann hier im Kantonalen einfach so reinbringt. Und vor allem dieser Schärfe, weil das auch teilweise sogar übersteuert, das nationale Gesetz.
Wie ist das denn im Schweizerischen Epidemiengesetz formuliert, wenn Sie sagen, es ist etwas anderes?
Genau, da gibt es eben diese Formulierung drin, dass man eine Impfpflicht, es steht eben nicht mal Impfpflicht, dass man eine Impfung oder Impfobligatorium in Erwägung zieht, sofern kein milderes Mittel zur Verfügung ist. Und ein milderes Mittel, das kann alles Mögliche sein. Ein milderes Mittel kann eine Maskenpflicht, eine Abstandspflicht, eine Zertifikatspflicht sein. Nicht, dass ich das wahnsinnig toll finde, aber es ist immer ein milderes Mittel. Und in unserem kantonalen Gesetz, in diesem ersten Entwurf, war das natürlich überhaupt nicht drin. Da war einfach eine Impfpflicht drin. Punkt. Und das sind natürlich völlig andere Voraussetzungen. Und darum fand ich es natürlich auch total übersteuert. Und darum habe ich das natürlich auch angemeckert, das Ganze.
Wissen Sie auch, ob in anderen Kantonen politisch gegen diese Gesundheitsgesetze vorgegangen wird, die eben diesen Artikel 18 auch enthalten?
Also man vernetzt sich natürlich auch ein bisschen. Ich habe gehört, dass in anderen Kantonen jetzt so Bewegungen entstehen, im Kanton Zürich auch, in anderen Kantonen, bei welchen allen kann ich da alle aufzählen. Aber da gibt es wirklich auch so Bewegungen, die sich da wehren. Ich wurde auch angeschrieben, auch auf Social Media, was können wir in unserem Kanton machen. Ich habe dann ihnen auch gesagt, sie sollen sich an die entsprechenden Kantonsräte wenden. Dann könnte man vielleicht zusammen am Schluss, wenn es schon beschlossene Sache ist, weil die Leute das vielleicht nicht gemerkt haben, sie wurden nicht aufmerksam gemacht, dass man vielleicht doch eine Unterschriftensammlung in die Wege leitet und dann versucht, einen Volksentscheid zu erwirken, um das vielleicht rückgängig zu machen. Aber sie sollen sich wirklich mit den entsprechenden Kantonsräten in diesen Kantonen in Verbindung setzen und dann haben sie schon auch eine reale Möglichkeit, da noch etwas zu bewirken.
Und ihre Vorlagen sind ja auch noch da.
Genau, natürlich kann man auch meine Vorlagen nehmen, auch wenn die natürlich jetzt artikeltechnisch auf unser St. Galler Gesetz geschrieben wurden, aber man kann das natürlich nehmen, auf jeden Fall. Und ich stehe auch zur Verfügung und berate auch gerne. Wir haben auch einen quasi interkantonalen, internationalen Freiheitsbeirat gegründet, wo man sich austauscht. Also da hat es genug Leute, die auch wissen, wie man so etwas machen könnte. Und da muss man uns einfach anfragen. Wir helfen da gerne weiter.
Nun, durch Ihre Aktivität sind da sicher in den anderen Kantonen auch viele Politiker, aber auch Bürger aktiv geworden und vor allem aufmerksam, so dass etwas eben nicht durchrutscht, das dann solche Konsequenzen haben könnte.
Das hoffen wir auf jeden Fall, genau, dass wir da wirklich unsere direkte Demokratie auch nutzen können. Und das ist ja wirklich das Merkmal, was wir hier vor allem haben in der Schweiz. Und das ist wirklich wichtig.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Dr. Esther Granitzer. Sie ist Komplementärmedizinerin und SVP-Kantonsrätin mit Schwerpunkt Gesundheitsrecht und Gesundheitspolitik. Danke, Esther Granitzer.
Herzlichen Dank, dass ich hier sprechen durfte.
Das war's für heute von der Schweizer Stunde. Danke, dass Sie dabei waren. Sie hören die Sendung immer montags um 10 Uhr, 15 Uhr und 21 Uhr und dienstags nochmal um 16 Uhr. Ich bin Corinna Zegerli. Auf Wiederhören.